Also Prediger, Kapitel 3, 1 bis 15 ist der Text, über den wir heute gemeinsam nachdenken wollen. Bevor ich den Text lese, möchte ich einige Gedanken weitergeben, etwas weitergeben, was jeder von uns eigentlich denkt, erlebt, fühlt. Ja, wir schauen ja zurück auf das Jahr 2023 und es war wiederum ein ereignisreiches Jahr. Manche Ereignisse dieses Jahres waren positiv gewesen, zum Beispiel, dass wir ganz normal wieder als Gemeinde uns für ein ganzes Jahr versammeln konnten, nach all diesem Covid-Wahnsinn. Ja, sagen wir so, seit mehr als einem Jahr sind die Beschränkungen aufgehoben und was für ein Segen ist das, dass wir wieder zusammenkommen dürfen. In der Zeit, wo wir das nicht durften, dann haben wir es gemerkt, was einem wirklich fehlt, oder? Es war furchtbar. Es war nicht schön. Ja? Nun, unsere Gemeinde, der englische Teil zumindest, wächst. Ist auch etwas Schönes, auch etwas, eine Änderung, ja, eine Änderung zum Positiven. Und im englischen Gottesdienst, ich sehe jeden Sonntag neue Gesichter. Und das ist schön. Und manche, die dazugekommen sind, oder manche, die dazukommen, die bleiben dann als Gäste, sind nicht unbedingt verbindlich in der Gemeinde, aber sie kommen. Viele andere lassen sich in die Gemeinde aufnehmen und werden verbindlich. Ja? Die chinesische Gruppe in unserer Gemeinde scheint zu wachsen. Ja, ist auch ein Segen, ist auch etwas, eine schöne Veränderung, die in unserer Gemeinde stattfindet. Die Bibelstunden am Mittwochabend und auch die Kinderarbeit am Mittwochabend, Kinderprogramm am Mittwochabend ist sehr gut besucht. Ja, wenn ihr mal reinschauen wollt, ihr könnt gerne kommen. Ich glaube, die Kinder würden sich freuen, auch ältere Geschwister mal zu sehen. Ja, sehr gut besucht. Ich denke, dass wir als Gemeinde im letzten Jahr wirklich eine Zeit des Segens hatten. Ja, von innen, es herrschte Frieden, von außen Menschen kommen hinzu und das ist etwas Wunderbares. Auf der anderen Seite haben wir letztes Jahr auch manche unangenehmen Dinge erlebt. Ja, manches in unserem Leben, persönlichen Leben, was sich ereignet hat, kann man nicht als schön beschreiben. Manche haben mit ihren gesundheitlichen Schwächen zu tun, ja, werden gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen. Die Politik in unserem Land wird immer christenfeindlicher. Ja, sehr viele Gesetze, die vorgeschlagen werden, die erlassen werden, die verabschiedet werden, stehen in einem direkten Konflikt mit der Heiligen Schrift. Und wisst ihr, es kann sehr schnell, auch in diesem Land für uns als Christen, sehr ungemütlich werden. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich habe hier eine Bibel in meiner Hand, die 1908 und 50 einer gewissen Margarete Nickel überreicht wurde am Tag ihrer Einbürgerung in Kanada. Ja? Und Folgendes lesen wir auf der ersten Seite dieser Bibel, die ihr gegeben wurde, eben am Tag der Einbürgerung. Wir lesen, wir beten, also wir meint die Regierung, wir beten, dass Gott sie und ihre Angehörigen segnet in diesem Land, das nun ihr Zuhause wurde. 1958. Wir beten, dass Gott sie segnet in diesem Land, das nun zu ihrem Zuhause wurde. Könnt ihr euch das heute vorstellen? Das hat die Regierung geschrieben. Ja? Könnt, wenn ihr wollt, ihr könnt das nachher sehen. Ja? Hier steht der Name, Tag der Einbürgerung, Vancouver, BC, Kanada. Und dann steht genau geschrieben, was die Regierung eigentlich für diese Person sich wünscht. Und das kann man sich heute nicht vorstellen. Was würden heute unsere Regierung weitergeben? Was würde die euch schenken? Eine Regenbogenfahne, ja? Wenn ihr in das Land kommt. Ja? Und dann haben wir natürlich auch im letzten Jahr diese schrecklichen Kriege, die in Ukraine herrschen, Israel und von manchen anderen Kriegen, von denen wir eigentlich nichts hören. In Sudan wird manches auch getrieben, was nicht gut ist. In Nigerien wurde gerade über Weihnachten eine Kirche wieder niedergebrannt mit, ich weiß nicht, wie viele Menschen drin. Ich denke, an die 200 Christen wurden mit in der Kirche verbrannt. Das hört man in den Nachrichten aber nicht so. So, und wenn man diese Nachrichten liest und darüber nachdenkt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir zieht sich der Magen so ein bisschen zusammen, ja, nachdenkend darüber, wie viele Menschen eigentlich ihr Leben verlieren. Auch viele junge Menschen, ja, gerade in diesen Kriegen in Israel und in der Ukraine. So, und die Frage ist natürlich für uns als Christen, ja, wie ordnen wir das alles ein? Ja? Wir denken vielleicht an was vor 15, 20 Jahren passiert ist, und manchmal denken wir, oh, das war noch eine gute Zeit gewesen. Ja? Und wir fragen uns, was ist denn passiert, dass in den letzten 5 Jahren die Welt praktisch auf den Kopf gestellt worden ist. Und genau darüber möchte ich mit uns heute nachdenken, am letzten Tag dieses Jahres. Und ich möchte mit uns, angesichts dessen, was wir erleben, was wir manchmal fühlen, eine biblische Perspektive ausformulieren. Was sagt eigentlich die Heilige Schrift zu all dem, was wir erlebt haben und noch erleben werden? Und der Text, den wir gemeinsam uns heute anschauen, der spricht genau darüber. Ja? So, Prediger 3, Verse 1 bis 15. Und bevor ich diesen Text lese, möchte ich darauf hinweisen, dass diesen Text niemand anders als Salomo selbst geschrieben hat, von dem gesagt wird, dass er der weiseste Mensch seiner Zeit gewesen ist. Ja, wir verstehen nicht nur das. Wir verstehen, weil dieses Buch in der Bibel ist, was ist es für uns dann, als Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben? Das ist das Wort Gottes für uns. Für uns wird hier wird nicht nur ein Vorschlag gegeben, wie wir die Welt verstehen sollen, sondern hier wird uns die Realität aufgeklärt. Und das müssen wir verstehen. Hören wir das Wort Gottes. Ja? Ich lese uns die Verse 1 bis 15. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausrotten, was gepflanzt ist, würgen und heilen, brechen und bauen. Übrigens, immer wieder, und in dieser Übersetzung wird das nicht gesagt, aber immer wieder wird, in euren Übersetzungen ist es vielleicht noch, jedes Mal wird das Wort Zeit gebraucht. Die Zeit zum Würgen, die Zeit zum Heilen und so weiter und so weiter. Weinen und lachen, klagen und tanzen, hat seine Zeit. Steine zerstreuen, Steine sammeln, Herzen und Ferne sein vom Herzen. Suchen und verlieren, behalten und wegwerfen, zerreißen und zunähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Streit und Friede, hat seine Zeit. Man arbeite, wie man will, so hat man doch keinen Gewinn davon. Ich sah die Mühe, die Gott dem Menschen gegeben hat, dass sie darin geplagt werden. Er aber tut alles fein zu seiner Zeit und lässt ihr Herz sich ängsten, wie es gehen sollte in der Welt. Denn der Mensch kann doch nicht tiefer treffen, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ich brauche doch bald eine Brille, bin noch zu stolz, eine anzuziehen. Darum merke ich, dass nichts Besseres darin ist, denn fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Stellt euch mal vor. Denn ein jeglicher Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut in aller seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht immer. Man kann nichts dazu tun noch abtun. Und solches tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschehe, was geschieht, das ist zuvor geschehen. Und was geschehen wird, ist auch zuvor geschehen. Und Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. Das ist ein außerordentlich gewaltiger Text. Ja? der uns eigentlich die Antwort gibt in Bezug zu dem, was wir letztes Jahr erlebt haben, ja unser ganzes Leben lang erlebt haben und was wir noch erleben werden. Was ist diese Antwort? Und die Antwort ist, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Ich habe mal nachgeguckt, wie oft dieses Wort Zeit in diesem dritten Kapitel des Prediger gebraucht wird. Insgesamt sind es 33 Mal. 33 Mal. Alles hat seine Zeit. Warum wird das so oft erwähnt? Warum wird das so ins Einzelne uns auch praktisch vor die Augen gestellt und unterstrichen, dass alles seine Zeit, damit wir das verstehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Damit wir verstehen, dass nichts zufällig geschieht in unserem Leben, in dieser Welt. So, das ist die Antwort, die uns das Wort Gottes eigentlich auf diese Frage, wie wir das einordnen sollen, was in der Welt passiert, auch die Veränderung, was wir als Antwort aus dem Worte Gottes herauslesen. Wir entdecken in dieser Antwort aber drei Seiten, drei Facetten, diese Antwort. Und auf diese drei Facetten möchte ich uns aufmerksam machen, gerade heute Morgen. Alles hat seine Zeit. Wir sagen, was bedeutet das? Ja? Und das ist die erste Seite oder die Facette dieser Antwort, dieser allumfassenden Antwort, dass alles seine Zeit hat. Alles hat seine Zeit deshalb, weil der souveräne Gott die Zeit festsetzt. Ja? Gott setzt die Zeit und die Zeiten fest. Das ist, was die Schrift uns versichert. Ja? Genauso wie die Jahreszeiten festgesetzt ist, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, sind die Ereignisse der Weltgeschichte, die Ereignisse unseres persönlichen Lebens festgesetzt. Gott setzt diese Zeit fest. Und wenn wir das hören, da mag der eine oder der andere denken, ich weiß nicht so recht. Ja? Der andere wird vielleicht ängstlich und denkt, wie kann das sein? Der andere wird unmutig und sagt, all die Dinge, die ich erlebt habe, das soll Gott zugelassen haben, der wird böse. Aber auf der anderen Seite bringt diese Realität, wenn wir wirklich tief darüber nachdenken, eine ungemein gewaltige Hoffnung mit sich für die Kinder Gottes. Wieso? Wieso? Ihr Lieben, wenn Gott absolut souverän ist, dann hat er die absolute Kontrolle über unser Leben. Und wenn wir wissen, und das wissen wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir wissen, dass Gott gut ist, dass Gott die Liebe ist, dass Gott gerecht ist und, dann verstehen wir als seine Kinder, dass seine Kontrolle über unserem Leben immer zu unserem Besten dient. Ja? Gott selbst ist es, und das ist das, was wir in der Heiligen Schrift finden. Gott selbst ist es, der eine Person, der einen König, eine Nation erhöht oder erniedrigt. Stimmt's? Ist das, was die Heilige Schrift sagt? Ihr könnt es nachlesen. Steht der Tag unserer Geburt fest? Ja. Psalm 139. Wie ist es mit dem Tag unseres Sterbens? Steht auch fest. Psalm 139. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Ganz einfach. Weil Gott, der außerhalb der Zeit ist, weil Gott, der die Zeit gemacht hat, Gott hat die Zeit gemacht, er hat die absolute Kontrolle. Nun, hier komme ich zurück, wieder zu dem, was wir empfinden, was wir fühlen als Menschen. Wir sehen die Nachrichten, die passieren, wir schauen unser eigenes Erleben an, vielleicht die immer schwächer werdende Gesundheit, und wir sind von diesen negativen Dingen bestürzt. Ja, es macht uns Angst. Es verunsichert uns. Ja, es ist ja nicht immer etwas Schönes, was wir in unserem Leben erfahren. Nicht wahr? Es ist nicht einfach, das zu glauben, dass Gott alle Dinge unter seiner Kontrolle hat. Und wenn wir das sehen, was in unserem Leben passiert, was in der Welt passiert, könnte man wirklich annehmen, er hat kein Interesse. Er hat kein Interesse weder an uns noch an dem, was zum Beispiel in Israel passiert oder in der Ukraine. Ja? So, es ist nicht einfach, daran festzuhalten, dass Gott mein Leben kontrolliert, dass er die Geschicke der Welt bis ins Einzelne kontrolliert. Wie gesagt, es scheint bald so, dass er kein Interesse hat, sondern die Welt für sich selbst überlassen hat. Ja? Und ja, mir geht es doch genauso. Ich lese die Nachrichten und ich schlage meine Hände über meinem Kopf zusammen. Meine Güte, ja, in welch einer perversen Gesellschaft leben wir eigentlich noch? Ja? Ja, wir lesen von Abtreibung, wir lesen von Unmoral, wir lesen von Kriminalität, von Terrorismus, von Kriegen, von der Ungerechtigkeit, von der unglaublichen Korruption. Ja, und wir fragen uns, wie kann das sein? Ja, so man kann seine Zweifel bekommen, nachdenkend über diese Dinge des Lebens. Ist Gott tatsächlich noch am Steuer? Oder ist es der Teufel, der das alles macht? So, all das, was wir sehen und lesen in den Nachrichten, kann einen ermutigen. Mich entmutigt das. Nicht ermutigen, sondern entmutigen. Mich entmutigt das. Und das ist es, warum ich immer wieder die Bibel lesen muss. Warum wir immer wieder die Bibel lesen müssen, die uns ganz klar auf diese Realität aufmerksam macht, dass Gott souverän ist in allem. Nicht nur in einigen, sondern in allem. Und der Text, den wir eben gelesen haben, wie auch viele andere Texte in der Heiligen Schrift, sprechen genau darüber. Gott hat eine Absicht, ja, in allem, was er tut, in allem, was er zulässt. Ja. In unseren Bibelstunden haben wir gerade darüber nachgedacht, was dem Volk Israel in Ägypten passiert ist. Ja. Sie haben es eigentlich nicht allzu schlecht gehabt für einige Zeit lebend in Ägypten, bis dann der neue Pharao gekommen ist. Ja? Und unter dieser neuen Regierung, der Pharao wusste nichts von Josef, dann fingen Dinge an zu passieren. Dann wurden Gesetze erlassen, die Israel ganz schön, das Volk Israel unter Druck gesetzt haben. Denken wir an das Aussetzen der Babys zum Beispiel. Ja, denken wir an die Sklaverei, die immer wieder verschärft worden ist und so weiter und so weiter. Also die gute Zeit für Israel, konnte man sagen, war vorbei. Oder man kann sagen, vielleicht war die Zeit nur verträglich, aber jetzt wurde es unerträglich. So, warum hat Gott das zugelassen? Ja? Warum hat er das so gelenkt, dass sein Volk in diese notvolle Situation in Ägypten gekommen ist? Apostelgeschichte 7 sagt uns ganz klar, die Zeit der Verheißung ist gekommen. Ja? Welche Zeit der Verheißung? Seiner Zeit hat Gott Abraham eine Verheißung gegeben, eine Prophetie gegeben, dass seine Nachkommenschaft 400 Jahre, ja, Sklaverei leben wird in Ägypten und dass nach dieser Zeit Gott die Menschen, seine Menschen herausführen wird. Und das, diese Zeit ist nun gekommen. Und genau zu dieser Zeit ist Mose geboren worden. So Gott lenkt und dirigiert und macht das so, dass diese Zeit der Not über das Volk Israel kommt, sodass sie dann hinausziehen. Und genauso müssen wir auch alle Ereignisse unseres Lebens und auch der ganzen Welt eigentlich einordnen. Gott vollbringt die Dinge, auch unserer Zeit, ja, um seine Pläne, um seine Absichten zu erreichen. Gott hat ein Ziel festgesetzt für die Weltgeschichte. Was ist dieses Ziel? Es ist das jüngste Gericht. Ja? Es ist das Kommen des Herrn Jesus Christus. Gott hat das Ziel festgesetzt und auf dieses Ziel eilen wir unweigerlich zu. Und all diese Ereignisse, die wir als Menschen kaum einordnen können, ja, die dienen genau dazu. Gott wird seinen Plan vollbringen. Schaut einmal. Ist das, was wir hier lesen in Prediger 3, Gottes Wort? Oder hat sich Salomo sich das ausgedacht? Hat er sich vielleicht hingesetzt auf seiner Terrasse, hat sich ein bisschen Tee gemacht oder Kaffee und gedacht, jetzt schreibe ich mal ein schönes Gedicht oder einen schönen Abschnitt, ja, das ich Prediger nenne und das mich dann irgendwann mal hoffentlich berühmt machen wird. Ich werde alles, was meine Weisheit mir verinnerlicht oder verdeutlicht, aufschreiben, sodass die Menschen, die nach mir kommen, denken werden, oh, dieser Salomo war schon ein ganz cleverer Bursche gewesen. Nein, wir verstehen, dass der Heilige Geist den Salomo gebraucht hat, um die Realität, ja, auf die es wirklich ankommt, niederzuschreiben. Für uns, die wir genau die Bibel als das sehen, was es ist, nämlich das Wort Gottes an uns. Was sagt die Bibel über sich selbst im Psalm 33, Vers 4? Wir lesen, denn das Wort Gottes oder des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Da haben wir es. Ja? Oder in Johannes 17, Vers 17. Es ist das hohe priesterliche Gebet des Herrn Jesus. Jesus sagt selbst, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Das heißt, das ist die maßgebende Realität. Nicht unsere Gefühle, nicht unsere Wissenschaftler, sondern das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die maßgebende Realität für alles. Und was sagt Gott in Bezug zu all dem, was in der Welt und in meinem Leben geschieht? Er sagt, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Das ist das Wort Gottes. Aber nicht nur das. Wenn wir in das Neue Testament schauen, Römer 8, 28, wird uns genau das bestätigt als Kinder Gottes. Mehr als das. Uns wird Folgendes gesagt, wir wissen aber, wieder. Wir brauchen das nicht zu fühlen. Wir brauchen das nicht zu denken oder nicht zu denken. Wir wissen. Woher wissen wir das? Weil wir Gottes Wort haben. Nicht, weil wir besonders klug sind. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja? So, wir sehen eine ganz klare Übereinstimmung zu dem, was seinerzeit Salomo geschrieben hat und was seinerzeit der Apostel Paulus schreibt. Wie kann das sein? Schlicht und einfach deshalb, weil der Heilige Geist beide gebraucht, um hier die Realität, die Wahrheit für uns niederzuschreiben. So ist es gut. Es ist gut, wenn wir diese Realität im Glauben annehmen und dementsprechend auch leben. Dazu kommen wir später, was es bedeutet, dementsprechend zu leben. Aber das eine meint eben, dass wenn wir diese Ungerechtigkeiten sehen, dass wenn wir diese Korruption sehen, wenn wir die Kriminalität sehen und das, was um uns herum passiert, ihr Lieben, wir brauchen uns nicht zu wundern, dass es passiert. Davon spricht ja auch das Wort. Was sollen wir tun? Wir müssen beten. Wir müssen beten, dass noch manch einer zum Glauben findet. Wir müssen beten, dass wir treu sind in der Nachfolge Jesu. Ja? So, wie gesagt, das ist also die eine Seite dieser Antwort, alles hat seine Zeit. Ja? Gott, der souverän ist, der nicht an eine Zeit gebunden ist, der die Zeit geschaffen hat, ja? Er setzt die Zeit für alles fest, auch in unserem Leben. Was ist die zweite Antwort? Und die zweite Antwort ist eigentlich so selbstverständlich, sodass wir sie fast übersehen. Was ist diese zweite Antwort, die uns hier aus dem Text praktisch anspringt? Die Antwort oder die zweite Seite der Antwort ist diese. Wir leben in einer sich immer verändernden Welt. Die Welt bleibt nicht stehen. Die bleibt nicht stehen. Ja? Nichts bleibt, wie es war in der Zeitlichkeit. Alles ist der Veränderung unterworfen. Und diese Veränderung haben wir doch vor unseren Augen. Ja? Nach dem Frühling kommt der Sommer, nach dem Sommer kommt der Herbst und nicht jeder Herbst ist der Herbst vom letzten Jahr, sondern ändert sich. Ja? Die Jungen werden älter, im Alter wird man immer gebrechlicher. Vor ein paar Jahren habe ich noch gedacht, ich bin unverwüstlich. Heute weiß ich es besser. Ja? Heute weiß ich es besser. Heute können wir uns als deutsche Gruppe noch versammeln. Wer weiß, was das nächste Jahr bringen wird. Wir wissen es nicht. Alles ändert sich. Und diese Realität, dass alles sich ändern, das kann uns verunsichern. Das kann uns ängstigen. Und deshalb schauen wir oder manche, die schauen mit Wehmut auf die gute alte Zeit zurück und reden davon. Die gute alte Zeit. Genau das sollen wir nicht. Ja? Weil wir doch in dem Worte Gottes darüber unterrichtet werden, dass alles Zeitliche tatsächlich der Veränderung unterworfen ist. Je früher wir das verstehen, desto besser für uns. Freundeskreis ändert sich, Freundschaften. Ich kann mich erinnern, als ich nach Kenia gegangen bin, Afrika. Ich war 3 Monate in Afrika gewesen, ich kam zurück. Der Freundeskreis, in dem ich war, hat sich geschlossen. Ich habe da nicht mehr reingepasst. Warum? Man ändert sich. Ich habe mich verändert. Die, die zurückgeblieben sind, haben sich verändert. Ich passte nicht mehr rein und dann habe ich gedacht, das ist es, warum ich nun weitermachen soll. Und dann ging es weiter, immer weiter, dann zur Bibelschule und so weiter und so weiter. Ja? Wie gesagt, das Äußere ändert sich. Ich schaue in den Spiegel und erschrecke mich. Ja, euch geht es vielleicht ähnlich. Ich habe schon überlegt, den Spiegel wegzutun. Bringt ja sowieso nichts. Naja. Die Benzinpreise ändern sich. Ja, jedes Mal, wenn ich unser Auto tanke, denke ich, oh, vor 30 Jahren, als wir nach Kanada gekommen sind, oder vor was weiß ich, da war der Preis noch so und so. Mensch, da konnte man noch so viel machen. Ja, und ach, Quatsch. Lebensmittelpreise ändern sich. So, alles Zeitliche ist der Veränderung unterworfen. Darum geht es mir, ja, wenn ich diese Beispiele gebrauche. Naja, manche Veränderungen sind ja gut. Natürlich. Ja. Wir schauen uns das Baby an. Wenn das Baby nicht an Gewicht zunimmt, wenn das Baby sich nicht ändert, ja, und plötzlich anfängt zu laufen, irgendwann in welchem Monat? 5., 6.? Nein? 10. Ja, dann wissen wir, irgendwas stimmt nicht. So Veränderungen sind eigentlich, manche Veränderungen sind doch gut. Es ist nicht gut, wenn wir als Christen irgendwo stecken bleiben in unserem Glaubensleben. Wir müssen wachsen. Ja, diese Veränderung des Wachstums ist etwas sehr, sehr Gutes. Ja, aber viele der Veränderungen, die wir in unserer Gesellschaft sehen, in der Welt sehen und natürlich auch in unserem Leben, wenn es um die Gesundheit geht, die sind nicht unbedingt positiv zu bewerten. Ja? Aber trotzdem, dass wir diese Veränderung haben, auch im, ja, man wird schwächer gesundheitlich, kann man nicht mehr so viel machen wie vorher. Eins sollen wir verstehen, Gott hat die Kontrolle auch darüber. Und er bringt uns in diese Zeit und er gibt uns die Gnade, in dieser Zeit dann auch zu leben. Gott hat die Kontrolle in allem. Ich möchte eine Illustration gebrauchen. Und mit dieser Illustration dann zu der nächsten Seite, zu der nächsten Facette dieser Antwort rübergehen, dass alles seine Zeit hat. Ich habe von einem Prediger gelesen, der zu einem Vortrag eingeladen worden ist nach Ohio. Wer ist von euch schon in Ohio gewesen? Niemand? Ich auch nicht. Ja? Aber es ist... Es ist eine Stadt in den Vereinigten Staaten und da gibt es ein Gebäude. Das Gebäude heißt das Wexner Museum. Wexner, im Englischen habe ich mir das aufgeschrieben, lass mich mal gerade. Wexner Center of the Arts. Wexner Center of the Arts. So, der Prediger wurde abgeholt am Flughafen mit dem Taxi. Und dann sind die in die Stadt gefahren zu der Universität, wo er seinen Vortrag hatte. Und dann sagt der Taxifahrer, oh, schau bitte nach rechts, dort siehst du dieses Wexner-Gebäude. Und das Besondere an diesem Wexner-Gebäude ist, dass es ist im postmodernen Stil gebaut worden. Der Pastor sagt, was meint das? Und sagt der Taxifahrer, nun ja, der Architekt oder die Architektur des Äußeren des Gebäudes, ja, spiegelt unser Leben wider. Ja, und so wie das Leben launisch ist, so wie das Leben keinen Sinn macht, so macht auch die Architektur dieses Gebäudes keinen Sinn. Ja, manche Säulen in diesem Gebäude, die haben keine tragende Funktion, die sehen nicht mal schön aus, die gehen irgendwo hin, ja. Und dann gibt es Treppen, die auch nirgends hinführen, die plötzlich aufhören. Es ist halt ein postmodernes Gebäude, ohne Sinn. Der Architekt hat also mit dem Äußeren des Gebäudes herumgespielt. Der Pastor überlegte und dann fragte er den Taxifahrer Folgendes. Er sagte, wie ist das mit dem Fundament dieses Gebäudes? Hat der Architekt mit dem Fundament des Gebäudes auch herumgespielt oder es solide gemacht? Und das ist genau der Punkt, ihr Lieben, bei dem Ganzen. Ja? Wir können mit dem Äußeren herumspielen, so viel wie wir wollen. Sobald wir anfangen zu schummeln mit dem Fundament des Gebäudes, ja, haben wir ein großes Problem. Und das hat jeder von euch erlebt, der selbst ein Haus gebaut hat oder ein Haus bauen ließ oder in einem Haus lebt. Das Fundament muss solide sein. Ja? Wenn man mit dem Fundament schummelt, wird das Haus umfallen oder Risse haben, was weiß ich. Mir wurde erzählt von einem Haus, es gibt bestimmt mehrere solche Häuser, mit einem Haus auf der Westseite. Der Eigentümer, der Bauer des Hauses hat angefangen, das Ganze zu bauen und hat so ein bisschen zu schnell die Struktur des Hauses aufgestellt, also das Äußere des Hauses aufgestellt auf dem Fundament, das noch nicht trocken war. So, der hat sich beeilt, das Fundament war noch nicht trocken, da fing er an, schon das Haus zu bauen. Was ist passiert? Das können wir uns vorstellen. Baustopp. Ja, und soviel ich weiß, ist immer noch der Baustopp, aber wie auch immer. So, wir müssen sorgfältig sein mit dem Fundament eines Hauses. Und das ist so im Leben eines Christen. Ja? Wenn das Fundament unseres Lebens nicht stimmt, wird das Haus unseres Lebens zusammenbrechen. Gott und sein Wort, ihr Lieben, sind das feste Fundament, auf dem wir unser Lebenshaus bauen müssen. Wenn irgendetwas anderes unser Fundament ist, unsere Tradition, mein Großvater, der einst Prediger gewesen ist in Russland oder wer auch immer, das wird nicht lange halten. Ja? Lebensstürme kommen, Änderungen kommen, unsere Gesundheit in unserem persönlichen Leben, ja, die Umstände des Lebens werden, die nicht so positiv sind, Kinder rebellieren, wer weiß noch nicht, was noch alles passieren kann, das wird uns alles umwerfen, wenn unser Fundament nicht stimmt. Wenn das Fundament unseres Lebenshauses nicht solide ist, werden wir fehlen und ich garantiere euch das 100%. Schaut einmal, was die Heilige Schrift uns versichert. Und das ist die nächste Antwort oder die nächste Facette dieser Antwort, dass alles seine Zeit hat. Die Schrift versichert uns, dass Gott, unser Vater, unveränderbar, unveränderlich ist. Er ändert sich nicht. Das heißt, dass sein Wort sich natürlich auch nicht ändert. Sein Wort hat die gleiche Bedeutung in der Vergangenheit und auch in der Zukunft, weil sein Wort sich nicht ändert. Ja, es ist feste, es gibt uns ganz genau, zeigt uns ganz genau die Realität aus, Realität auf, bis in die Ewigkeit. Und deshalb müssen wir unser Leben auf diesem Wort Gottes bauen. Und wenn das Fundament unseres Lebenshauses fest ist in seinem Wort, ja, dann können die Stürme des Lebens kommen, da können die Änderungen kommen. Sie werden uns nicht umwerfen. Ja? Und genau das ist die andere Seite eben dieser Antwort, alles hat seine Zeit. Gott ändert sich nicht. Stellt euch mal vor, an einem Tag würde Gott nett zu uns sein, lieb zu uns sein, und uns freundlich behandeln, weil wir uns gut benehmen. Am anderen Tag würde er nicht so nett zu uns sein, weil wir gestolpert sind. Ja? Weil wir in Sünde gefallen sind. Stellt euch vor, Gott würde sich nicht entscheiden können, ob er uns gnädig sein soll oder nicht. So wie gesagt, für uns als Menschen sind Änderungen manchmal sehr, sehr gut. Aber Gott kann sich nicht ändern. Warum nicht? Weil er perfekt ist, weil er vollkommen ist. Und er wird sich auch nicht ändern. Warum nicht? Weil er vollkommen ist. Und deshalb ist auch sein Wort vollkommen. Von Jesus wird gesagt in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in der Ewigkeit. Was? Ja. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in der Ewigkeit. Unverändert. Er bleibt derselbe. Und das meint, dass wir uns immer auf Jesus verlassen können. Es bedeutet, dass Jesus, weil er unwandelbar ist, immer das Beste und das Richtige für uns und mit uns tut. Nun, ihr Lieben, es ist gut, dass wir über diese Realitäten nachdenken, uns diese Realitäten vergewissern, lesen das Wort Gottes. Es ist herrlich zu wissen, dass Gott alles kontrolliert, auch die Kriege, die in unserer Welt toben, geschehen nicht einfach so, sondern weil Gott es zugelassen hat und er kontrolliert das Ganze. Es ist wunderbar zu wissen, dass wir als Kinder Gottes in seiner Hand sind und er es gut mit uns meint. Ja, es ist gut zu wissen, dass Gott unwandelbar ist, dass er sich nicht ändern kann, weil er perfekt, absolut perfekt ist. Aber was sagt uns der Text nun, wie wir als Menschen Gottes nun leben sollen? Ja? Schaut einmal in Vers 12. Da lesen wir, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut, bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. So, was bedeutet das, was wir hier lesen? Es bedeutet schlicht und einfach, dass wir das Beste aus der Lebenszeit machen sollen, die Gott uns gerade gibt, in die Gott uns gerade hineinstellt. Ja? So, was immer uns Freude macht, in dieser Zeit unseres Lebens, das sollen wir tun, das sollen wir genießen. So, wenn ihr zum Beispiel Gemeinschaft liebt mit anderen, ladet andere ein zum Kaffee und Kuchen. Ja? Habt mit ihnen Gemeinschaft. Wenn ihr gerne spazieren geht und die Natur genießt, macht das nicht, verschiebt das nicht. Wenn ihr das noch machen könnt, das ist die andere Sache. Wenn ihr besonders Schwarzwälder Kirschtorte isst, ja, kauft euch eine heute. Setzt euch hin, seid dankbar, dass Gott euch die Möglichkeit gibt, in eurem Haus zu sitzen, Kaffee und Kuchen zu genießen und das noch to enjoy it. Wie sagt man das im, ja, zu genießen. Ja? Macht das. Denkt über die Gesundheit morgen nach. Wenn ihr Enkelkinder habt, genießt sie. So viel, wie ihr nur könnt. Ruft eure Kinder heute an und habt ein gutes Gespräch mit ihnen, wenn ihr das genießt, wenn euch das Freude macht. Nutzt die Zeit, um ihnen zu sagen, dass ihr sie liebt und sagt ihnen auch, was Jesus für euch bedeutet und dass ihr das eben auch für eure Kinder wünscht, dass Jesus für sie auch wichtig ist und dass sie Jesus lieben, von morgens früh bis abends spät und morgen Jesus mehr lieben als heute. Wenn ihr Angeln liebt, wer mag von euch angeln? Ich esse gerne Fisch, aber ich angle nicht unbedingt gerne. Dann macht das doch. Genießt das. Ja, nehmt euch Zeit dafür. Wenn ihr gerne mit dem Auto herumfährt, Sightseeing macht, ja, macht das. Setzt euch ins Auto und fahrt. Denkt nicht darüber nach, dass das Benzin so teuer ist. Ja? Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Sagt uns das Wort. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und alles geschieht zu seiner Zeit und hat seinen Sinn und hat seinen Zweck. Ihr Leben, selbst das milde Wetter in diesem Winter, ja, hat seinen Sinn und Zweck. Und schließen will ich unsere Betrachtung heute Morgen an diesem letzten Sonntag mit 8 Dingen, die uns keine Mühe machen sollten, weil sie felsenfest sind. Vielleicht sind da mehr Dinge, die man noch aufschreiben kann, weitergeben kann, aber ich habe diese 8 gefunden, Für euch ist das vielleicht eine Herausforderung, heute Nachmittag darüber nachzudenken, welche Dinge es noch gibt, die sich nicht ändern. Das Erste, was ich erwähnen will, ist Folgendes. Die Bibel als das Wort Gottes hat immer die richtige Antwort für uns. Das wird sich nie ändern. Das ist eine Sicherheit. Ja? Hineingehend in das neue Jahr können wir das wissen. Das Wort Gottes bleibt bestehen bis in die Ewigkeit hinein. Zweitens, Gebete funktionieren. Ihr Lieben, Gebete funktionieren. Hört nicht auf zu beten. Ja? Deshalb werden wir immer wieder in der Heiligen Schrift ermutigt zu beten. Der Heilige Geist wirkt immer noch. Stimmt's? Das ist das Dritte. Wirkt heute noch der Heilige Geist? Jawohl. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, Zeugnis weiterzugeben von Jesus Christus, spricht zu den Menschen. Ihr könnt sie nicht überzeugen. Wer tut es? Es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt immer noch. Viertens, die Engel loben Gott immer noch. Stimmt's? Wie ist es mit uns? Sollen wir dann Gott auch loben? Ja, die Lebenssituation spielt keine Rolle. Wir müssen Gott loben. Warum? Die Engel loben Gott. Weil der Lob Gott gehört. Fünftens, es wird immer... Ich sollte das auch anders ausformulieren. Die vollmächtige Verkündigung des Wortes Gottes wird nicht aufhören. Das kann man sagen, lesend die Heilige Schrift. Wird es die Verkündigung des Wortes Gottes auch in der Trübsalzeit geben? Ja, die wird es geben. Ja, das ist auch eine Sicherheit, die wir haben können. Sechstens, Gott wird weiterhin seine Menschen segnen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja? Siebtens, Jesus liebt dich. Wird sich das je ändern, dass Jesus euch liebt? Nein, Jesus liebt dich. Eine Sicherheit, mit der wir in das neue Jahr hineingehen können. Und achtens, Jesus rettet. Ja, Jesus rettet heute und auch morgen, bis dann er erscheinen wird und das jüngste Gericht dann irgendwann angeläutet wird. Und ich möchte unsere Betrachtung heute Morgen schließen mit dem Lesen des Psalms 31, Vers 16. Das Wort Gottes versichert uns klipp und klar. Und das sollte nie ein Zweifel sein in uns, dass dem so ist. Das Wort Gottes versichert uns schlicht und einfach: Meine Zeit steht in deinen Händen. Ja, und genau das können wir sagen, wenn wir Kinder Gottes sind. Auf jeden Fall, meine Zeit steht in deinen Händen. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.